Guten Morgen, auch von meiner Seite nochmal. Wenn Alfred Gottesdienstleitung hat, dann ist der Gottesdienst immer wohltuend schlank, konzentriert auf das Wesentliche. Deswegen habe ich mir gedacht, das habe ich schon so erwartet, dass ich euch noch kurz zwei Begebenheiten erzähle, die mir irgendwie auf dem Herzen liegen. Zeit ist, denke ich, wir sind noch früh dran. Bei mir ist 9:30 auch erst, oder kurz vor 10. Das Erste, was ich euch erzählen will, ist zwei Dinge, die mich erstaunt haben die Woche, wieder mal erstaunt haben, wie genial ich bin. Manche lachen, ihr werdet gleich sehen, wie ich die Kurve schon kriege. Am Dienstag früh bin ich mit dem Auto zur Reinigung, zur Wäscherei gefahren. Also das ist ziemlich eng, ich bin da hingefahren, musste dann umdrehen, musste an bestimmter Stelle parken, bin dann mit den Füßen halt in die Wäscherei, musste die Stufen nehmen, mein Geldbeutel raustun, den Abholschein rauskramen, den der Dame geben, die gibt mir dann die Hemden mit. Es sind ziemlich viele, sehr viele. Ich habe sie in einer Hand erstmal gehalten, bin dann mit dem ganzen Packen wieder die Stufen runter Richtung Auto und habe mir dann gedacht, okay, ich muss sie hinter den einen Sitz hängen und hinter den anderen. Also habe ich aus dem großen Packen zwei gemacht, ungefähr gleich groß. Ich habe sie dann in beiden Händen gehabt, bin zum Auto hin, war dann in der Lage, irgendwie das Auto zu entriegeln, irgendwie die Tür aufzumachen und dann, jetzt kommt's, die einen Hemden in der rechten Hand haltend, die hatten keine Folie, weil ich der vorher schon gesagt habe, ich will keine wegen der Umwelt. Dann musste ich die vom Auto weghalten, damit sie nicht ans Auto hingehen und wieder schmutzig werden und habe dann mit der linken Hand den einen Packen, das waren bestimmt 10 Hemden, so hinter den Sitz geschleudert und dann mit einer Hand den Daumen genommen, um diesen Haltegriff runterzubiegen und dann diese 10 Haken da so einzuhängen. Also mit einer Hand und die andere war rechts hinten. Hat geklappt, dann bin ich ins Auto rum, habe die anderen rein, das war dann einfacher und war, würde man sagen, ungefähr in 2 Minuten wieder weg. Und dann noch eine Begebenheit, am Freitag komme ich mit einer Tasse Kaffee, die war relativ voll, gehe in meiner Bürotür, hatte in der anderen Hand so einen großen Papierakte und will meine Tür aufstoßen, da war sie aber zu. Die ist zugefallen gewesen und ich habe keinen Griff an der Tür, sondern es ist so ein Knauf und ein Schlüssel. Und dann habe ich die Tasse, die voll war, gehalten, habe diese Akte genommen, mir sie drunter geklemmt, zugemacht, hat gehalten, ich habe nichts verschüttet, habe dann mit der linken Hand den Schlüssel umgedreht, die Tür aufgestoßen, bin rein und habe die Tür dann so mit dem Hake zugeklickt. Genial, oder? Na, wirklich genial. Manche Leute sagen jetzt, ich habe das schon manchen erzählt und dann sagen die, ja, das Computer kann man auch programmieren und Roboter können das auch. Dann stellt euch mal vor, wie lange der Roboter braucht, um diese Hemden zu holen, ne? Und die da einzuhängen. Ich habe vor kurzem in Verbindung mit den Olympischen Spielen, hat man den Versuch scheinbar gemacht, so Roboter auf Skier zu stellen und da mal runterfahren zu lassen und da so Tore zu nehmen. Ne? Das hat ausgeschaut wie, wenn der erste Mensch das erste Mal auf Skiern steht oder wenn ein Baby auf Skiern steht, ne, die sind reihenweise umgefallen, wieder hingefallen. Also was ich damit sagen will, ist einfach, beobachtet euch mal selber, wie genial ihr seid. Also nicht wir, ich ja auch nicht, sondern wie genial wir gemacht sind, wie perfekt, wie wir auch in der Lage sind, auf Situationen spontan zu reagieren. Ja. Wenn die mir keine Hände mitgegeben hätte, dann wäre ich halt wieder gegangen. Ne. Der Roboter, der steht dann da wahrscheinlich sein Leben lang. Also beobachtet euch mal selber, ne, wie verrückt wir gemacht sind. Ich denke mal so im Zusammenhang auch mit der Evolution, wenn manche dann sagen, okay, da gibt es irgendeine Urzelle, dann müsste ja in der Urzelle all diese Informationen drin gewesen sein, glaube ich. Ne, wie Adern gemacht werden, wie Blut fließt, wie Knochen gemacht werden, die Haut, die irgendwie Schweiß rauslässt, aber nichts reinlässt. Das Gehirn, die Gedanken, das Sehen, also für mich ist das alles so verrückt. Und das ist bei euch auch jeden Tag so, jeden Tag 100.000 Mal so. Und beobachtet es einfach mal und preist dann einfach den Schöpfer, der euch so wunderbar gemacht hat. Das Zweite, was ich noch aufgreifen wollte, war am Freitag an der Stelle hier. Ich kam ungefähr, also kurz vor 6:45 wollte ich das Auto mir abholen. Und da war hier noch Halligalli, ganz, ganz viele Kinder. Fröhliche Kinder, ganz viele Eltern auch, die so beobachtet haben. Das war der Abschluss des Lego-Wochenendes. Und da habe ich mir auch so gedacht, wie Gott uns beschenkt, auch mit so vielen Kindern, mit so Kinderseelen, die da waren, die fröhlich waren, mit Mitarbeitern, die das in die Hand nehmen, stellvertretend nenne ich jetzt mal dich, Michael, und deine Familie, Familie Horstmann, die da ganz viel auf die Beine gestellt hat, ganz viele Mitarbeiter. Und das hat mich so zum Dank auch angeregt. Und ich würde euch auch irgendwie bitten, für diese Kinder zu beten. Das war natürlich schön, dass sie hier waren. Aber aus diesen Kindern sollen natürlich irgendwann später mal keine Lego-Bauingenieure werden, ne? Das ist klar, vielleicht schon. Aber wichtig ist natürlich, dass sie auch ein bisschen was von der Bibel und von Gottes Wort mitkriegen, von der Josef-Geschichte und wie Jesus ist. Und das müssen wir einfach umbeten. Wir dürfen dankbar sein für die Mitarbeiter, die sich da ganz viel Zeit genommen haben, für die Eltern auch, die mitgeholfen haben. Aber vor allem müssen wir für die Kinder beten und auch für die Eltern und vielleicht auch für diesen Gottesdienst, der ansteht, dass die wiederkommen und einfach mit Jesus in Berührung kommen. So, Jona. Jona, Gott sagte zu Jona, geh. Jona sagte, nee. Und später, okay. Ganz einfach eigentlich, habe ich auch immer gedacht, Jona ist eigentlich einfach. Als wir die letzte Predigtreihe hatten, 2. Petrus, war für mich ehrlich gesagt schwierig, weil es so komprimiert war. Und ich habe mir gedacht, Jona ist cool, das ist einfach, da muss nicht viel nachdenken, das ist, kapiert man schnell und ist so leichte Kost. Geh, nee, okay. Aber so ist es nicht. Also jedenfalls für mich nicht mehr, nachdem ich dann gezwungen war, eben ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wurde es für mich immer komplizierter eigentlich. Und ich denke mir, vielleicht machen wir es uns auch zu leicht, oder ich stelle mir die Frage, ob das stimmt, wenn wir immer so tun, als ob Jona wirklich versucht hätte, vor Gott wegzulaufen oder gedacht hätte, er könnte vor Gott weglaufen. Ich weiß es nicht. Oder wenn wir sagen, er hat Gott nicht gefürchtet, obwohl er sagt, er hat Gott gefürchtet, schwierig für mich. Immerhin war der ein Prophet. Und ich denke mal, der hat wahrscheinlich noch eine ganz andere Gottesbeziehung gehabt als wir. Also jedenfalls irgendwie eine direktere, ne? Und dann sozusagen, Jona ist eigentlich blöd, wenn der wegläuft, dann muss doch klar sein, dass Gott ihn irgendwann wieder einholt. Ich weiß es nicht. Mir fällt auf, dass wir so ähnlich wie über den Jona auch mit dem Volk Israel umgehen. Ne? Wenn die 40 Jahre durch die Wüste wandern, Gottes Wunder sehen und dann Gott eine Woche später schon nicht mehr vertrauen, dann denken wir, wie blöd sind die eigentlich? Oder der David, als er die Bathseba sieht, wie kann der nur? Oder der Petrus, als er Jesus verleugnet in der Situation, wo es ihm an den Kragen ging, sagen wir auch, der kann doch nicht als Jünger Jesus verleugnen. Gibt es viele Stellen, ne? Oder auch, ihr kennt die alle sicher. Und mein Gedanke ist so, wir sollten vielleicht nicht mit dem Finger auf Jona zeigen oder auf andere zeigen, sondern wir sollten das als Spiegel für uns benutzen. Und deswegen habe ich auch das Thema so gewählt, dass Jona zu uns kommt, Jona kommt zu mir, kommt zu euch, kommt zu uns. Also schauen wir sehen die Geschichten in der Bibel, aber schauen wir, was sie uns zu sagen haben. Und im Ergebnis ist es doch so, dass wir der Jona sind oft. Also wenn ich wirklich ehrlich bin, muss ich auch gestehen, dass ich auch die Woche widerwillig war, diese Predigt vorzubereiten, jedenfalls zum Teil. Mitten in der Nacht, dann habe ich mir gedacht, was machen die anderen jetzt, die dann hier hocken und zuhören, die schlafen oder machen irgendwas Gemütliches und ich kann hier diese Predigt irgendwie zusammenbasteln. Widerwillig, so sind wir, denke ich, auch alle oft. Ne? Wenn es ums Reich Gottes geht, keiner rennt da immer gleich begeistert los. Und so wie das Volk sind wir auch oft und so wie David sind wir auch oft, glaube ich, die Männer zumindest. Und Jesus verleugnen, das kennen wir auch, glaube ich. Also deswegen lassen wir Jona heute mal zu uns kommen. Und schön war jetzt alles, was so vorher gesagt worden ist. Ne? Also das, was der Alfred sagte mit dem Jüngermachen, dieses Seminar in München. Das, was Johann gesagt hat, leben wir dem Herrn, also wir leben dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und in dem Lied kam zum Ausdruck, dass Gott unser Herz berühren soll. Und Daniel hat gesagt, in Bezug auf das Seminar, dass es darum geht, auch zu lernen, einfach gehorsam dem Wort Gottes gegenüber zu leben. Und das alles bündelt, finde ich so ein bisschen die Aussage dieses dritten Kapitels, was uns betrifft jedenfalls, dass wir das alles so in unser Herz kommen lassen müssen, dieses dritte Kapitel. Das, was ich sage, das geht mir oft so, also immer eigentlich, immer wenn ich predige, dann habe ich das Gefühl, naja, was Neues oder was Besonderes sage ich den Leuten nicht, weil das wissen sie eh alle selber. Das ist irgendwie immer bei mir so. Das wird auch heute so sein, aber es muss einfach in unser Herz. Es muss in unser Herz und es muss uns verändern. Und darum bitte ich jetzt noch. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für den Heiligen Geist, den du uns schenkst und für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns dein Wort auch verständlich machst, Herr, jedenfalls manches oder vieles oder das Wesentliche zumindest. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du das, was du uns da in diesem Jona-Buch zu sagen hast, Herr, dass es uns nützt, Herr, dass es in unser Herz fällt, dass es uns verändert, dass es uns auch motiviert, Herr Jesus, dir nachzufolgen. Dass es uns motiviert, andere Menschen in die Nachfolge zu leiten. Ich bitte dich einfach, segne uns, Herr Jesus, segne mein Reden, segne das Hören. Und ich möchte dir nochmal danken, auch Herr, oder dich anbeten dafür, dass wir Menschen, dass du deine Geschöpfe nach deinem Ebenbild gemacht hast, aber auch so perfekt, Herr, so verrückt perfekt. Und ich möchte dir danken für die vielen Kinder, die zu dem Winterspielplatz da waren, den ganzen Winter über, Herr. Du kennst jedes Einzelne. Du kennst die Familien, du kennst die Eltern und wir bitten dich von Herzen, Jesus, dass du diese Kinder und ihre Herzen und ihre Eltern segnen magst, Herr, dass du Segen in diese Familien gibst und dass diese Josef-Geschichte und das, was sonst gesagt worden ist über dich, auch die Gebete, nicht vergessen werden, sondern dass sie in den Herzen verankert sind, Herr, und dass es irgendwann Frucht bringt, Herr. Und ich möchte dir auch danken für all die Mitarbeiter, die da wirklich zum Teil verrückte, wahnsinnige Zeit investiert haben. Segne sie und gib ihnen die Gewissheit, Herr, dass das auch erstattet wird und dass es einfach dir zur Ehre ist, Herr. Amen. Jona Kapitel 3. Ich lese. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive gemäß dem Wort des Herrn. Ninive war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand vor seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Wenn ich schon nicht über den Hauptdarsteller, den Fisch, predigen durfte, Imi, dann ist es eine Ehre für mich, über das Zentrum des Jona-Buches sprechen zu dürfen, über das Herzstück. Jedenfalls sagt die Kommentierung das so, dass das 3. Kapitel das Herzstück und das Zentrum ist, weil nämlich religiöse Entscheidungen fallen, die auch in der Zukunft Auswirkungen haben. Um es ganz kurz zusammenzufassen, Ninive wird verschont, das wissen wir. Das Reich Assyrien gewinnt dadurch neue Stärke und wird dann später von Gott dazu verwendet, um sein Volk zu züchtigen. Und in der Kommentierung steht auch noch, also vieles von dem, was ich sage übrigens, also ist nicht aus meiner eigenen Gedankenwelt, sondern ich habe es aus Kommentaren mir zusammengetragen. Das Buch ist wahnsinnig komprimiert, aber wenn ich alleine da gearbeitet hätte, hätte ich ganz wenig von dem, was ich sage, irgendwie entdeckt, glaube ich. Wenn Gott einen Menschen beruft, dann hat er damit unter Umständen ganz viel im Sinn. Hier beim Jona war es die Rettung eines ganzen Volkes. Also heißt auch für uns, wenn wir berufen sind, irgendwas zu tun, dann kann Gott durchaus Großes mit uns vorhaben. Wichtig ist mir noch, das ist sicher auch schon in der einen oder anderen Predigt gesagt worden, dass Jona ein Typus für Christus ist. Als des Gesandten, der von dem Tode auferweckt worden ist und das Evangelium dann den Heiden sagt. Jona war ja auch 3 Tage, so wie Jesus auch, im Bauch des Fischers. Jesus war im Totenreich oder jedenfalls in dem Grab, sein Körper. Dann sind sie beide wieder zum Leben gekommen und haben beide das Evangelium verkündet und gesagt. Schauen wir uns den Text an. Kapitel 3, Vers 1. Der entspricht in etwa dem Vers, Kapitel 1, Vers 1. Da steht, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Und hier steht, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Sonst ist zu sagen, zum zweiten Mal. Also zum einen wird Jona hier von Gott ein Neubeginn geschenkt. Wie ein Vater, der seinem Kind, das irgendwas dem irgendein Versuch missglückt ist, einfach nochmal auf die Beine hilft und sagt, komm, mach nochmal, wir machen nochmal. So gibt Gott auch Jona hier eine zweite Chance, ihn einfach nochmal ganz neu von vorne anfangen zu lassen. Und das, glaube ich, liegt auch tief in unserer Sehnsucht, nach Fehlern nochmal neu anfangen zu dürfen. Jeder von uns kennt das. Ne? Wenn man Fehler gemacht hat, ist das furchtbar peinlich. Und wie wohltuend ist es, wenn der, an dem man sich versündigt oder verschuldigt hat, wenn der einem sagt, komm, auf die Schulter klopft und einem sagt, Thema erledigt, wir fangen einfach nochmal neu an. Und da ist so der erste Merkpunkt für uns, wenn jemand, Gott gibt diesen Neuanfang gerne, so wie Jona gibt dann auch uns. Ja? Und wenn jemand von euch so das Gefühl hat, er hat mit Gott so vieles im Argen, dann ist das jetzt die Gelegenheit, möglicherweise anhand dieses Jona-Buches zu sagen, Gott, ich möchte einfach alles, was vorher war, was schlecht war, was nicht gut war, wo ich dir Schande gemacht habe, das möchte ich wegtun und bitte dich, dass du mir einen Neuanfang schenkst. Und Gott gibt ihn gerne, sogar dem Jona. Und zweitens, wenn hier Leute sitzen, die untereinander Schwierigkeiten haben oder die mit irgendeinem anderen Menschen Schwierigkeiten haben, dann ist es auch so ein Aufruf, sich gegenseitig neu anfangen, Neubeginn zu schenken. Also wenn ich was getan habe, dann kann ich zu jemandem hingehen und mich entschuldigen und um so einen Neuanfang bitten. Oder wenn jemand sich an mir versündigt hat, dann kann ich ja auch auf den Zug gehen. Selbst wenn er sich nicht entschuldigt, kann ich auch sagen, komm, ich vergib dir gerne. Einfach einen Neubeginn schenken. Uns, mir auch selber, mich zu erleichtern, einen Neubeginn. Gott möchte das ja auch. Ne? Wir kommen immer mit unseren Sünden zu Gott und wollen immer vergeben haben, aber wir sind oft nicht in der Lage, anderen zu vergeben. Das ist komisch. Und dann dieses zum zweiten Mal, das hat noch eine andere Bedeutung, das steht im Kommentar. Ich finde es aber sehr interessant und ich finde es auch wichtig und auch richtig. Zum zweiten Mal zu Jona. Das ist also scheinbar in dem Urtext nur ein Wort, was ausdrückt zum zweiten Mal. Da wird diese Vorgeschichte, die vorher in Kapitel 1 und 2 sehr ausführlich ausgebreitet wird, die wird da sehr zurückhaltend nur nochmal erwähnt. Und schreibt die Kommentierung, der biblische Begriff der Vergebung verbietet ein völliges Verschweigen des Fehltrittes. Denn vergeben heißt nicht einfach vergessen, heißt auch nicht irgendwie umschiffen, heißt auch nicht unter den Teppich kehren, heißt auch nicht Augenwischerei machen, sondern Vergebung im biblischen Sinn heißt, dem ins Auge zu sehen, der Vergangenheit, dem Fehler. Und ich kann mich erinnern an eine Begebenheit, die ist vielleicht 10 Jahre zurück oder so, ich weiß es nicht mehr, oder vielleicht noch länger. Da gab es hier auch mal irgendwo einen kleinen Knatsch in der Gemeinde mit verschiedenen Leuten und da waren wir irgendwie zusammen, um zu sprechen und da waren die Holznägels auch dabei und da sagte einer von beiden, weiß ich nicht mehr, man darf das nicht totschweigen, sondern es muss angesprochen und aufgedeckt werden. Und das ist bei mir so hängen geblieben. Und so ähnlich ist das hier auch, dieser Gedanke. Wenn was passiert ist, dann muss es angegangen werden. Und wenn es angegangen wird, dann kann ich dem auch ins Auge sehen. Wenn ich es unter den Teppich kehre und nicht ernsthaft bereinige, dann schwelt es immer. Und die Gefahr, dass es immer wieder zurückkommt, ist groß. Aber Gott befreit aus Vergehungen und aus Sünden auch. Der Teufel versucht, das habt ihr sicher auch schon erlebt, so Sünden, die wir kennen und die wir eigentlich schon bei Gott abgeladen haben, immer wieder hervorzukramen und uns vorzuhalten. Gott ist da anders. Er gibt Befreiung und deswegen, und das finde ich interessant, wird dieser ganzen Vergangenheit da, ne, die vorher wahnsinnig Auswirkungen hatte. Da war nicht nur Jona betroffen, sondern da war das ganze Schiff betroffen, diese Leute. Dann war der Fisch, also das Schiff und der Fisch betroffen. Und natürlich der Jona, dem wird nicht mehr als ein Wort gewidmet. Das finde ich so schön. Gott hat dieses zweite Highlight des Jona-Kapitels, nämlich im zweiten Buch, als Jona vor Gott bereut, im Bauch des Fisches, das hat Gott akzeptiert und widmet dieser ganzen Vergangenheit nicht mehr als ein einziges Wort. Und das finde ich so schön. Und das soll auch für unsere Lehre sein, dass wenn wir bestimmte Sachen vor Gott abgelegt haben, oder am Kreuz auch abgelegt haben, dann müssen wir nicht immer wieder uns das vorhalten oder vorhalten lassen. Dann können wir wissen, Gott kennt es zwar, oder es heißt immer, in die tiefsten Tiefen des Meeres versenkt die Sünde, aber er wird es uns nicht mehr nachwerfen, er wird es uns nicht mehr vorhalten, sondern wir können unsere Schuld da lassen. Also das ist auch so ein seelsorgerlicher Aspekt, wenn euch was gequält hat oder wenn euch was quält, legt dieses Versagen am Kreuz ab und beruft euch drauf, dass Gott allenfalls der Sache noch mit einem Wort gedenkt. Gott vergibt uns endgültig. Vers 2. Mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Der Vers, der entspricht so ein bisschen dem, was der zweite Vers im Kapitel 1 sagt, da steht, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Aus der Bosheit im Kapitel 1, Vers 2, macht Kapitel 3, Vers 2 Botschaft. Also aus Bosheit wird Botschaft, es klingt positiver. Die Schuld der Assyrer tritt irgendwie zurück. Das, was Kapitel 1, Vers 2, diese Bosheit, die erinnert so ein bisschen an Sodom und Gomorra, an dieses Böse, was Gott vernichten und vertilgen wollte. In Kapitel 3 gewinnt es eine andere Wendung. Und da steht, rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Das heißt, Jona wird losgeschickt, ohne genau zu wissen, was er sagen soll. Also im Prinzip hat er wahrscheinlich schon gewusst, aber es steht da, ich werde es dir noch sagen oder ich werde es dir genau noch sagen, was du verkünden sollst. Das bedeutet für ihn, er musste im Vertrauen darauf, dass Gott ihm das auch rechtzeitig sagen wird, losgehen, erstens. Und zweitens, schreibt auch wieder die Kommentierung, ist es so eine kleine Verheißung, die er bekommt, was daraus schließen lässt, dass die Verbindung zwischen Gott und Jona durch dieses, was vorher passiert ist, nämlich durch sein Versagen, durch seine Buße, durch seine Umkehr, dass sie noch fester, noch tiefer, noch inniger, noch verbundener geworden ist. Gott gibt ihm persönlich eine Verheißung, gehe hin und ich werde dir dann sagen, was du dort sagen sollst. Ganz wichtig ist der Vers 3, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Also da wird dokumentiert oder einfach zum Ausdruck gebracht, dass Jona wirklich umkehrt und geht. Also er macht Schritte. Er macht nicht nur schöne Worte, sondern er lässt Taten folgen. Ich habe in den letzten Wochen meiner Frau eine bestimmte Sache versprochen, x-mal, glaube ich, ne? Also irgendwas zu erledigen. Das war eine Kleinigkeit. Ich habe gesagt, ja, ich mache schon. Sie hat mich immer wieder erinnert und ich habe nichts gemacht. Also da waren schöne Worte, aber keine Taten. Hier waren keine schönen Worte, sondern Taten. Jona musste erstmal umkehren, also er ist ja weggelaufen vor Gott, musste umkehren zum Ausgangspunkt zurück und dann musste in die richtige Richtung gehen, Ninive gehen. Die ersten zwei Kapitel, die beschäftigen sich mit den Konsequenzen dieses Ungehorsams, was da alles passiert. Das ist auch für uns von Bedeutung, die Konsequenzen des Ungehorsams. Und Kapitel 3 mit den Konsequenzen des Gehorsams, nämlich er geht. Und das ist auch von Bedeutung, ich komme da später noch drauf. Bemerkenswert ist, finde ich, dass die Bibel über all das, was Jona auf dieser Reise erlebt, nichts sagt. Also diese Reise, die war nicht von hier nach Hause, ne? Also so 5 Minuten oder 10, sondern das war so 800 bis 1000 Kilometer, glaube ich. Ich weiß nicht, die schon gepredigt haben, die werden es vielleicht besser gewissen. Ungefähr von hier nach Bibione, ungefähr. Vielleicht ein bisschen weiter oder kürzer, ich weiß nicht. Aber das, die Strecke kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man die zu Fuß gehen muss, da kann ich mir vorstellen, dass man Wahnsinniges erlebt. Ja? Aber da steht nichts drin, sondern Gott kommt es nur darauf an. Deswegen auch diese Aussage über das Buch, dass es so komprimiert ist. Gott kommt nur auf diesen Aspekt des Weglaufens an, so wie wir oft weglaufen vor ihm und seinem Willen und die Umkehr und dieses Hingehen. Was dazwischen passiert, ist nicht so von Bedeutung. Und da kann man, wenn man will, einen biblischen Grundsatz daraus ableiten, aus dem, was Jona da macht, nämlich Glaube und Unglaube wird man an ihren Früchten erkennen. Und ich lese euch dazu Matthäus 7, Vers 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. In unserer Zeit ist es doch oft so, dass wir ganz, ganz stark betonen, die Umkehr zu Jesus hin und wir nehmen Jesus auf und wir leben mit Jesus und Jesus macht uns heil und Jesus ist die Liebe. Gleichzeitig steht aber in Jakobus 2, Vers 14, also offenbar hat es die Bibel oder Gott für notwendig erachtet, das zu schreiben. Da steht, was nützt es meinem Bruder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke. Kann etwa der Glaube ihn erretten? Und derjenige, der sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, dass das Evangelium sagt, wir sind alleine durch Glauben errettet. Wenn jemand jetzt sagen würde, du musst glauben und irgendwas tun, dann wäre das ein falsches Evangelium, das wissen wir. Das wird auch ganz klar verurteilt in der Bibel. Und deswegen meint Jakobus auch nicht, dass du den Glauben dir noch mit oder die Errettung mit Glauben und mit irgendeiner Tat kaufen musst, sondern er will sagen, wenn du sagst, dass du Glauben hast, dann muss sich das auch auswirken. Dann muss das auch in deinem Leben sichtbar sein. Und so kann man sagen, was nützt es, wenn jemand von Jesus immer wieder erzählt oder auch von der Bibel erzählt und wie schön das alles ist. Man erkennt aber an seinem Leben nicht, dass er auch das Wort ernst nimmt oder dass er auch vor Gott Furcht hat und sein Leben versucht, nach Jesus, nach Gott, nach dem, was in der Bibel steht, auszurichten. Vielleicht ist es deswegen so, dieser Jakobusvers, weil die Bewährung des Glaubens und auch der Beweis des Glaubens durch Tätigwerden in Dankbarkeit und Liebe zu stark in den Hintergrund tritt. Ich betone an der Stelle, tätig werden aus Dankbarkeit und Liebe. Nicht, um uns das ewige Leben zu erkaufen, das wissen wir, das können wir nicht. Wir werden auch immer wieder fehlen. Aber wenn ich erkauft bin und wenn ich im Abendmahl oder auch sonst mir vor Augen halte, was es Jesus gekostet hat, mich zu erlösen, dann muss ich dankbar sein, dann muss ich Liebe zu Jesus haben und diese Dankbarkeit und Liebe, die muss ich auch irgendwie in einem Leben sichtbar machen. Also deshalb, dieser Glaube oder auch der Unglaube wird an den Früchten zu erkennen sein, das steht ja auch ausdrücklich in Matthäus. Und ich sage jetzt noch was. Wir haben in dem zweiten Petrusbrief über Irrlehrer ja gesprochen. Wenn jemand jetzt das Evangelium völlig verkehren würde, ja, also jedenfalls das biblische Evangelium, dann wird jeder gleich sagen, ja, da stimmt was nicht. Aber so ist es, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht. Und ich sage euch eines, wenn es gibt in Augsburg gibt es einen katholischen Prediger, der sehr begabt ist, der sehr eloquent ist, der sich auch Jesus verkündet, sodass viele Leute, also weniger die aus der katholischen Kirche, sondern eher die aus den evangelikalen Kreisen angesprochen sind. Auch aus unserer Gemeinde gibt es da Fans oder Sympathisanten. Und wenn dann der Zulauf hat, ist alles schön und gut. Wenn aber dann die Kirche gleichzeitig sagt, die katholische Kirche, der ist Johannes Hartl, wenn die sagt, der steht mit allem, also der ist mit der gesamten Lehre der katholischen Kirche konform, und er dementiert nicht, dann würde ich einfach sagen, muss man an so einer Stelle bei so jemandem einfach ein Fragezeichen machen. Keiner von uns kann einem anderen ins Herz sehen, das sollen wir auch nicht tun, sollen auch nicht urteilen über die Leute, aber wenn jemand predigt oder wenn jemand geistlich tätig ist, dann können wir natürlich alles glauben, was er sagt, aber wir können, wenn wir keine Früchte sehen, zumindest ein Fragezeichen machen. Und in dem Zusammenhang noch eins, es wird gesagt, dass er die Lehre der katholischen Kirche in allen Dingen vertritt oder auch verteidigt. Er dementiert nicht. Und es bedeutet auch zum Beispiel, dass er die Autorität der Bibel in Frage stellt. Also das ist nur ein Aspekt. Und deswegen einfach der Hinweis oder einfach so der Gedanke, wenn in heutiger Zeit Verführung oder auch Irrlehre schleichen kommt, dann macht an der Stelle, wo man keine Frucht sieht, einfach mal ein Fragezeichen. Denn, ich lese euch noch diese Verse aus diesem Matthäus, die Matthäus 7, die davor stehen, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Und ich habe für mich gedacht, klar, wenn so ein reißender Wolf vor dem Gatter steht, also das Gatter, wo die Schafe drin sind, das Gatter ist geschlossen, und da steht jemand außen, der Wolf, und brüllt und tobt, dann ist er wenig Gefahr, ne? Weil wir müssen ihn nicht reinlassen. Wenn aber der Wolf sich so ein Schafspelz überzieht und wenn er dann auch noch so blökt, wie die Schafe blöken, dann kann es leicht sein, dass die Schafe ihn reinlassen. Und wenn er dann inmitten der Schafe ist und sich dieses Schafspelzes entledigt, dann ist es zu spät. Okay. Kommen wir zum dritten Vers. Zum vierten. Ninive. Also er ging nach Ninive gemäß dem Wort. Er hat also durch die Tat Frucht gezeigt, positive Frucht, weil er hingeht. Und da muss man auch noch eins sagen. Die Assyrer waren scheinbar die schlimmsten Feinde der Israeliten zur damaligen Zeit. Deswegen war es für mich auch völlig plausibel, dass er dann nicht hingehen wollte. Erstmal. Erstens der Gedanke, wieso soll ich jetzt denen, den schlimmsten Feinden, das Evangelium bringen, noch, dass ich die auch noch bekehren will. Ja? Und zum Zweiten war die Gefahr auch, dass sie ihn umbringen. Ich habe, um das mal sich ein bisschen vor Augen zu halten, wir haben die letzten Tage dieses Geiseldrama von Gladbeck so scheibchenweise angesehen. Das kennen vielleicht viele noch, war vor 20 Jahren oder so. Und das war an einem Punkt furchtbar, wie einer der Entführer einem jungen, einem 15-, 16-jährigen Buben einfach so, nur weil der sich um seine kleine Schwester gekümmert hat und sie versucht hat zu trösten, während der andere, der Schwester, die Pistole an den Kopf hält. Hat er immer gut zugeredet. Und das hat dazu geführt, dass dann der andere diesem Buben, diesem 16-Jährigen oder 15-Jährigen einfach in den Kopf schießt. Und ich habe mir gedacht, okay, würde man jetzt zu so einem hingehen wollen, um ihm das Evangelium zu bringen? Würde man, wenn man Vater oder Mutter dieses ermordeten Kindes ist, zu dem hingehen wollen und ihm das Evangelium bringen wollen? Also wenn Gott das von mir verlangen würde, würde ich sagen, Gott, schick jemand anderen, ich fahre mit dem Schiff mal woanders hin. Also einfach um zu verstehen, was Jona, Assyrien, Ninive, was das bedeutet hat für ihn. Er geht dorthin, er geht in die Stadt rein. Ich glaube, er hat Angst gehabt, auch war unter Lebensgefahr. Er geht trotzdem in die große Stadt. Da steht große Stadt vor Gott. Will, glaube ich, zum Ausdruck bringen, dass die Größe der Stadt auch mit Gott zu tun hat. Gott hat sie wachsen lassen. Das war zur damaligen Zeit eine der größten Städte, die es weltweit gab. Dass Gott diese Stadt hat gedeihen lassen, auch wegen ihrer Größe, die er gemacht hat, verschonte sie ja später. Und soll uns, glaube ich, auch zeigen, dass Gott die Geschichte der Welt in der Hand hat, selbst wenn die Welt von ihm nichts wissen will. Also hier war es ja auch so. Ninive wollte von Gott gar nichts wissen, aber es ist trotzdem eine Stadt vor ihm, der er gedenkt, die ihm was bedeutet. Also auch die Menschen, die nicht nach ihm fragen, sind für ihn von Bedeutung. Gott ist ein überlegener Gestalter der Weltgeschichte, auch wenn die Welt ihn oft ablehnt. Die Stadt war riesig, 3 Tage reisen, um sie zu durchwandern. Es war für mich klar, man muss 3 Tage gehen, um ans Ende zu kommen. Da könnte man jetzt auch ausholen, diese Stadt Ninive wird in einem anderen Zusammenhang im Mose auch nochmal als die große Stadt bezeichnet und wohl als Zusammenschluss von 3 oder 4 größeren Städten. Deswegen kann es auch sein, dass Ninive war sicher das Zentrum, aber das Außenrum noch viel mehr war als nur diese Stadt. Ninive war nicht die Hauptstadt von Assyrien, sondern Assur war die Hauptstadt. Kann man die Frage stellen, wieso nach Ninive nicht in die Hauptstadt? Hintergrund war, dass Ninive die ältere Stadt war, die kulturell und auch religiös bedeutendere. Und hier ging es ja nicht um eine politische Mission, die der Jona hatte, sondern um eine religiöse. Deswegen geht er eben nach Ninive. Und jetzt, Matze, vielleicht können wir mal einspielen, wo Ninive liegt. Das fand ich auch. Also die Geschichtsaffinen unter euch, für die ist das jetzt auch nichts Neues. Für mich war es irgendwie, man holt die Vergangenheit so ein bisschen in die Gegenwart, weil das nämlich dieses Ninive im Irak lag, und zwar östlich des Tigris. Den Tigris seht ihr hier so links, gegenüber von Mosul. Mosul kennen wir aus diesen ganzen Kriegsgeschichten, die im Irak da passiert sind, und sozusagen rechts des Tigris. Tigris ist der große Fluss, der da so links fließt. Da steht's auch. Irgendwo kommt noch der Airport von Mosul. Und rechts gegenüber muss Ninive gewesen sein. Da steht sogar Ninive-Ruinen. In der Kommentierung heißt es auch, dass da sehr, sehr große Hügel noch aufgeschüttet sind, von denen einer auch ausgegraben wird. Der kleinere nicht. Und auf dem kleineren gibt es auch ein Dorf, das nach dem Propheten Jona heißt übrigens Taube. Jona heißt Taube. Nach dem benannt ist, und es gibt auch irgendwo anders noch eine Moschee, die nach ihm benannt ist. Also im Bereich Mosul muss diese Stadt Ninive gewesen sein. Die waren nach ihren Ausmaßen riesig, die Stadtmauern sollen ungefähr im Umfang 13 Kilometer lang gewesen sein. 700 vor Christus schätzt man die Einwohnerzahl auf 174.000 ungefähr. Also es waren wahnsinnig viele Menschen, die auf einem sehr, sehr großen Stadtgebiet gelebt haben. In diese Stadt geht er. Vers 4, und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und dann steht, und da glaubten die Leute von Ninive, und dann richten sie sich nach Gott aus. Interessant ist, das wäre mir auch sogar nicht aufgefallen, wenn der Kommentar mich nicht darauf gestoßen hätte. Vers 5 gehört eigentlich gar nicht an die Stelle, sondern der gehört eigentlich hinten hin, weil er die Zusammenfassung der Ergebnisse ist, der Ereignisse. Aber die hebräische Erzählweise ist scheinbar so, dass man das Ergebnis an den Anfang stellt und dann anschließend erzählt. Also die zentrale Aussage jedenfalls, die Jona den Leuten in Ninive bringt, ist, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und da bei dem zerstört, heißt es wohl im Urtext, da wird ein Wort verwendet, das dem entspricht, das Sodom und Gomorra widerfahren ist, umkehren oder umwenden. Und man vermutet, dass das mit Erdbeben und Feuer zu tun hatte, und man kann davon ausgehen, dass die Leute wussten, was ihnen da blüht oder was ihnen da droht. Das wird nur ein Satz gesagt, auch von der Botschaft und Predigt, die Jona da gemacht hat. Und wir dürfen davon ausgehen, dass er sicher mehr erzählt hat, ne, als nur in 40 Tagen wird Ninive zerstört. Das ist ja nur ein Satz auch. Aber mit dem Satz wiederum begnügt sich die Bibel. Das ist auch irgendwie von Bedeutung. Und es wird auch nicht nochmal erwähnt, wie und wann oder was Gott ihm genau gesagt hat. Also eine sehr komprimierte Zusammenfassung der wesentlichen Ereignisse. 40 Tage hatten die Zeit. Die Zahl 40 kommt in der Bibel uns öfter vor. Das wissen wir. Das Volk Israel musste 40 Jahre durch die Wüste ziehen. 40 Tage war Mose auf dem Berg Sinai, um die Gesetzestafeln zu holen oder zu bekommen. 40 Tage wanderte Elia auch Richtung dieses Berges Sinai. 40 Tage fastete Jesus, nach der Taufe in der Wüste, als er versucht wurde. 40 Tage liegen zwischen Ostern und der Himmelfahrt. Und die alte Kirche fastete 40 Tage vor Ostern. Also diese Zahl 40 hat Bedeutung und ist hier als Bußfrist zu verstehen. Die hatten 40 Tage Zeit, irgendwas zu tun. Nicht irgendwas zu tun. Vers 6. Und das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Der König von Ninive, der ist nicht nur der König dieser Stadt, sondern der ist der König von Assyrien. In Ninive haben die Könige von Assyrien residiert oder oft residiert. Und man muss wissen, dass der nicht nur ein politischer Herrscher war, sondern der war auch der hohe Priester des Staatsgottes Assur. Also der war nicht nur der politische, sondern auch der religiöse Führer. Und deswegen ist diese Botschaft ihm zugetragen worden. Und er war letztlich der, der jetzt zu entscheiden hatte, was man tut. Die Entscheidung lag bei dem politischen und religiösen Herrscher, bei der Persönlichkeit, bei der herrschenden Persönlichkeit. Der hatte jetzt die Verantwortung für das, was mit seiner Stadt passiert. Hätte der gesagt, interessiert mich nicht, dann hätte wahrscheinlich auch das Volk nicht reagiert. Aber er hat angefangen, von seinem Thron, ich finde es bemerkenswert, von seinem Thron runterzusteigen in den Staub. Also das genaue Gegenteil, von der höchsten Stelle in die niedrigste Stelle. Das symbolisiert, dass er sich einfach Gott oder dem, der die Botschaft ihm bringt, unterwirft. Dass er auch dokumentiert, er erniedrigt sich, er ist nicht würdig, vor diesem Gott zu bestehen. Er nimmt die niedrigste Stelle ein, die denkbar ist. Und er legt diesen Mantel, seinen Königsmantel, das Symbol für seine Königsstellung ab und legt Sacktuch an. Und das ist ein Ausdruck, ein Symbol für Trauer, Trauer über sich selbst. Und da ist wieder so eine Stelle, wo wir für uns so einen Haken machen können oder ein Ausrufezeichen, Verantwortung. Dieser König von Assyrien, der hatte Verantwortung für ganz, ganz viele Leute und der hatte eine entscheidende Funktion auch bei der ganzen Geschichte. Und jetzt klar, die Frage liegt auf der Hand, wo habe ich Verantwortung und wie gehe ich mit der Verantwortung, die ich habe, um? Also die kleinste Verantwortung habe ich für mich und für meine kleine Seele, klar. Dann habe ich aber Verantwortung vielleicht für meine Frau, für meine Ehe, für Kinder eventuell. Ich habe Verantwortung im Beruf möglicherweise. Ich habe Verantwortung in der Gemeinde, ich habe Verantwortung in der Kinderstunde für Kinder. Also die Verantwortung, die wir im geistlichen Bereich tragen, die kann durchaus groß sein, wir müssen sie uns mal vor Augen malen und wir müssen uns auch fragen, werde ich dieser Verantwortung gerecht oder nicht gerecht? Ich zum Beispiel wäre ihr nicht gut gerecht, glaube ich. Ich habe in den letzten immer so am Jahreswechsel diese Leben ist mehr Bücher, ne? Da habe ich also zahllose verteilt, nur wir haben es also gestern das erste Mal geschafft, das mal zusammen am Esstisch zu lesen. Ne? Das ist eigentlich verrückt, also ein kleiner Schritt. Ich will euch damit nur sagen, überlegt euch mal, wo ihr geistliche Verantwortung habt, wem gegenüber und wie ihr sie ausfüllt und wie ihr sie nutzt. Das spielt eine große Rolle. Ich komme dann gleich noch drauf. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Der König hier, der hat seine Verantwortung, ist seiner Verantwortung gerecht geworden und war Vorbild einfach. Vorbild für sein Volk, indem er sich vor dem Gott, der ihm diese Botschaft bringt, erniedrigt, sich in den Staub wirft. Ich kann jetzt noch die Frage stellen, also der Kommentar wirft die Frage auf, die liegt euch vielleicht auch auf dem Herzen, wird die Buße jetzt durch diese Handlungen, ne, sich in den Staub zu werfen oder sich so ein Sacktuch anzulegen, wird es dadurch wahrhaftiger oder wird es nicht wahrhaftiger? Ich lese euch Matthäus 3, Vers 8. Da steht, bringt nun der Buße würdige Frucht. Da ist wieder dieses Frucht, wie bei dem Jona. Der Jona hat nicht nur schöne Worte gemacht, sondern geht. Also der Glaube wird dokumentiert in dem, was er tut. Und hier steht, bringt nun der Buße würdige Frucht. Ich denke immer noch, Gott sieht das Herz an. Ich denke mir das oft, wenn wir beim Singen, ne? Manchmal wird aufgefordert aufzustehen oder wird eingeladen aufzustehen oder kann gar nicht anders als aufstehen dann. Aber Gott sieht das Herz an. Ja? Wenn jemand aufsteht und mit dem Herzen ganz woanders ist, und dann ist das vor Gott sicher nichts wert. Aber wenn jemand Gott damit ehren will, indem er aufsteht oder indem er die Hände hebt oder sonst was tut, dann ist das, glaube ich, Gott ein Wohlgeruch. Ich selber habe mal die Erfahrung gemacht, als ich in der Studentenzeit hier war. Da war ich noch nicht in der Gemeinde, sondern bei so einem ganz kleinen Brüderkreis in der Nähe des Taubennestes hier, ist nicht weit von da. Und die hatten die Angewohnheit, und ich fand das bemerkenswert. Da war eine Bibelstunde, die hat 1,5 Stunden gedauert. Und die haben eine Dreiviertelstunde erstmal gebetet und dann 3/4 Stunde Wortbetrachtung gemacht. Und das Gebet aber nicht so, wie du jetzt sitzt oder wie ich gern sitze, ne? So gemütlich, Beine überschenkt oder so, wie du. Sondern die haben sich auf die Knie begeben und haben sich mit den Ellenbogen auf den Stuhl abgestürzt. So haben die eine Dreiviertelstunde gebetet. Das war anstrengend, also auch für mich, obwohl ich sicher der Jüngste da drin war, aber das war anstrengend, aber das war trotzdem irgendwie eine wunderbare Erfahrung, vor Gott auf die Knie zu gehen mit Brüdern und Schwestern, die das auch machen. Das war irgendwie bemerkenswert. Noch ein Gedanke, den man haben könnte. Der König macht es vor und der sagt dann auch, und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, die sollen fasten, die sollen beten, die sollen die Kleider ablegen. Könnt ihr auf den Gedanken kommen und sagen, das war eine Umkehr durch das Edikt des Königs befohlen, was soll es wert sein, aber so war es ja nicht, sondern das Volk, das hat in der Not, die Not auch erkannt, die Predigt, glaube ich, ernst genommen, und dann haben sie aber geschaut auf den, der Verantwortung für sie hatte, was macht der, und dann hat er das vorgemacht und dann haben sie es nachgemacht. Die haben einfach auf eine Antwort dessen gewartet, der für sie verantwortlich war. Und dann, jetzt mache ich es ein bisschen zügiger, dann kommt Fasten, Bußgewänder und Beten mit Gewalt. Auch die Tiere werden mit einbezogen, das ist uns fremd, das war in der damaligen Kultur nicht fremd, dass man die Tiere damit einbezogen hat. Und das war auch alles der babylonisch-assyrischen Religion nicht fremd, zu fasten, Bußgewänder anzulegen und zu beten, das war ihnen nicht fremd, das hat sie auch nicht unterschieden zum Volk Israel im Alten Testament, das hatten die auch. Aber der Unterschied war, die Heiden haben sich ihren selbstgemachten, ihren toten Götzen zugewandt dabei, und das Volk Israel hatte die Möglichkeit, sich einem lebendigen Gott zuzuwenden, sich auf ihn auszurichten. Und da ist wieder so eine Frage, wo wende ich mich hin, wenn ich Not habe? Worauf vertraue ich, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich einfach Hilfe nötig habe? Worauf setze ich mein Vertrauen? Auf Gott oder auf Medizin oder auf Globuli? Auch, dass Leute, bevor sie mal anfangen zu beten, lieber die Globuli nehmen oder irgendwas anderes machen. Fragt euch einfach mal selber, wo ihr die erste Hilfe sucht. Übrigens, die Frage mit den Globuli, ich kann die nicht irgendwie kompetent beantworten, aber ich sehe schon manche, die ein bisschen skeptisch schauen. Schaut ruhig. In der Gemeindefreizeit, da gibt es einen Spezialisten, der euch das alles aufzeigt und aufklärt, der uns sagt, wie ist es geistlich zu betrachten? Ist es Pipifax oder ist es ernst? Lassen wir uns aufklären. Entscheiden jetzt Vers 8. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an ihren Händen ist. Und die Menschen, also steht vorher noch, und die Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen, und sie sollen umkehren, jeder von seinen bösen Wegen und von der Gewalttat, die an den Händen ist. Schreibt die Kommentierung, und es ist wohl auch so, dass das der zentrale und der innerste Punkt dieses dritten Kapitels ist, bei all dem, was wir vorher schon gehört haben, die Buße und die Umkehr. Und Buße und Umkehr ist, nachdem wie die Bibel zu verstehen ist, ohne die Abkehr von dem alten Leben nicht möglich. Also Ninive sollte erstmal das alte Leben aufgeben und ausrotten, was da schlecht war, und sie sollten sich dann mittels dieses Fastens, des Gebetes und auch des Bekennens durch das in den Staub werfen und das Anlegen des Sacktuches sich dem lebendigen Gott zuwenden, der ihnen die Botschaft gibt und der die Macht hatte, offenbar sie zu vernichten oder sie zu retten. Sie haben das einzige Mittel angewandt, das verlorenen Sündern in so einer Situation noch bleibt, nämlich sich von der eigenen Sünde abzukehren und sich in die Hand des allmächtigen Gottes zu begeben. So wie der verlorene Sohn. Also der verlorene Sohn ist ja ein Gleichnis, ist eine Geschichte, aber da wird so deutlich, finde ich. Der kehrt um von dem Mist, den er gemacht hat, und läuft in die offenen Arme des Vaters, der ihn erwartet, so ist Gott. Oder wie Jona auch, der kehrt auch um, ne, und läuft dann zu Gott hin und ist bereit, den Befehl auszuführen. Oder Paulus war auch so, der hat erst die Christen verfolgt und durfte dann umkehren, extrem umkehren. Bemerkenswert ist noch, dass es hierzu erforderlich war, die eigene Schuld schonungslos zu enthüllen und damit auch dieses Übel auszureißen, was die Niniviten, glaube ich, sagt man, am tiefsten von der Gnade Gottes getrennt hat bis zu diesem Zeitpunkt. Also die eigene Schuld schonungslos zu benennen, zu bekennen, auszureißen, um die Verbindung zu Gott möglich zu machen. Und jetzt sind wir bei den Konsequenzen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, bei der Frage, welche Verantwortung habe ich, wie nutze ich die Verantwortung, oder auch bei dem, was Jona dann tut. Wenn ich Schwierigkeiten habe und mich an Gott wende, dann wird mich Gott vielleicht schon mal erhören. Also nicht zwingend, aber ich denke, er lässt sich gerne erbitten und wir können ihn anrufen. Wenn ich aber dann mit meinem Leben so fortfahre, Gott hilft mir dann, wenn ich mit meinem Leben dann so fortfahre wie vorher auch, also ihn wieder beiseite schiebe und dann in einer Notsituation wieder die Notrufsäule sozusagen drücke und sage, Gott, wo bist du jetzt, brauche ich dich wieder? Dann kann es sein, dass Gott irgendwann mal sagt, ich will nicht deine Notrufsäule sein, sondern ich will in deinem Leben Platz haben, ich will dich verändern, ich will mit dir leben, ich will dich auch bewahren und jetzt höre ich halt mal nicht. Und dann kommt es dazu, dass Menschen dann sagen, na, wo ist Gott? Also ich rufe ihm zu, aber er antwortet nicht. Die Frage, die man sich dann mal stellen kann, ist, wie oft wendest denn du dich Gott zu, auch in Zeiten, wo es dir gut geht? Also wie pflegst denn du deine Beziehung zu Gott? Das ist die Verantwortung. Also wenn ich merke, in meinem Leben sind Sachen unrichtig oder sind laufen nicht dem Wort gemäß und ich bin nicht irgendwie bemüht, sie auszumerzen, dann kann es sein, dass Gott irgendwann auch mal nicht mehr hört. Wenn Jona nicht gehört hätte, gut, vielleicht hätte Gott jemand anderen geschickt, aber vielleicht hätte Gott auch niemand anderen geschickt und dann wären 170, 200.000 Menschen vernichtet worden. So hatten sie die Gelegenheit, sich zu bekehren. Und das ist die andere Konsequenz. Jona, auch der König, die sind ihrer Verantwortung gerecht geworden. Und was war das Ergebnis? Die größte, so schreibt sie jedenfalls die Literatur, die größte Erweckung der damaligen Zeit. Die größte Erweckung der damaligen Zeit. So viele Menschen, die sich auf einen Schlag in kürzester Zeit dem lebendigen Gott zugewandt haben. Und wir können davon ausgehen, weil wir wissen, dass auch im Alten Testament die Errettung durch den Glauben kam. Nicht durch das Halten des Gesetzes oder Gebotes, was die Menschen nicht konnten, sondern durch den Glauben, das wurde ihnen zugerechnet, dass diese Menschen dann auch Kinder Gottes waren und im Himmel sein werden. Und das ist doch verrückt, oder? Wenn wir sehen, der Gehorsam führt zu einer Erweckung und ein gedachter Ungehorsam würde zu einem Problem, zu einem Riesenproblem führen, dann fragen wir uns, welche Auswirkungen hat unser Leben und welche Auswirkungen hat es, wenn wir unserer Verantwortung gerecht werden und welche Auswirkungen hat es, wenn wir nicht gerecht werden? Vielleicht will man es gar nicht wissen, aber es kann eine große Last sein natürlich, aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, von ganz großer Bedeutung, glaube ich. Bemerkenswert ist auch noch der Zusammenhang zwischen Buße und Erweckung. Ich habe in anderem Zusammenhang mal gehört, dass eine Gemeinde ganz, ganz große Buße getan hat und dann eine riesige Erweckung erlebt hat. Also wenn eine Gemeinde nicht wächst oder wenn in der Gemeinde irgendwas nicht funktioniert, dann kann das damit zu tun haben, dass man nicht in der Lage ist und nicht bereit ist, also die Einzelnen, ja, die Gemeinde ist ja nur eine Zusammenstellung von einzelnen Leuten, dass man nicht bereit ist, dass die Leute nicht bereit sind, Buße zu tun, sich gegenseitig zu vergeben, einfach ihr Leben vor Gott zu bereinigen. Auch da haben wir Verantwortung, wenn wir den Auftrag ernst nehmen, dass wir in die Welt gehen sollen und andere zu Jüngern machen sollen. Das können wir ja nur, wenn unsere Beziehung zu Gott stimmt. Ne? Und die stimmt nicht, wenn uns Sünde trennt und wenn wir nicht in der Lage sind, Buße zu tun. Jetzt kommen wir noch zu der Frage, wovon die Niniviten umkehren sollten. Das wird da auch nicht erwähnt. Ja? Aber die historische Literatur, die gibt Aufschluss, dass die furchtbare, brutale, kriegerische Gewalt angewandt haben. Nach dem, was ich gelesen habe, würde ich sagen, so ähnlich wie der IS. Die haben Leute geköpft und lebendig gepfählt. Die waren wahnsinnig grausam. Da war sexuelle Vergehen an der Tagesordnung, also furchtbarer sittlicher Verfall. Da gab es sogar scheinbar Priesterinnen, die Dirnen waren, die Huren waren, und die haben das in dem Tempelbezirk ausgeübt, weil man irgendeiner Liebesgöttin damit meint, einen Gefallen zu tun. Also ganz komisch, Alkoholexzesse, also ein furchtbarer Sündenpfuhl offenbar. Aber deuten wir nicht auf die Leute, sondern überlegen uns einfach, wie ist es bei uns. Und deswegen nochmal der Titel der Predigt: Jona kommt zu mir, kommt zu uns. Er sagt es uns nicht, du musst dich jetzt bekehren oder musst umkehren, weil in 40 Tagen passiert es uns was, aber es ist trotzdem Gelegenheit, mal über unser Leben nachzudenken. Also wir pfählen jetzt keinen, ja, und wir haben auch keine Priesterdirnen hier, aber was steht uns im Wege? Ich habe mal so einmal so aufgeschrieben, was mir da so einfiel, trifft auch manches mich. Hochmut oder Stolz? Bin ich hochmütig und bin ich stolz? Schaue ich auf andere herab? Sei es, weil ich ihnen geistlich vielleicht überlegen bin oder weil ich ihnen geistig überlegen bin oder weil ich ihnen sozial in der Stellung überlegen bin. Hochmut und Stolz. Bin ich neidisch? Bin ich neidisch auf das, was andere haben? Die Lust der Augen, man sieht, was die anderen haben und gönnt ihnen vielleicht nicht, ist missgünstig. Man würde es gern selber haben und hat innerlich ein gutes, schlechtes Gefühl, freut sich nicht mit ihnen, ist ihnen neidisch. Kann sein, dass uns das trennt von Gott oder einen von euch. Unversöhnlichkeit. Bin ich unversöhnlich? Bin ich nachtragend? Wenn Gott nachtragend gewesen wäre, dann hätte er den Jona nicht mehr gebrauchen können. Aber er erwähnt es nur mit einem Wort noch und schickt ihn wieder los. Wir sind oft nachtragend. Auch Ursache, dass wir Konflikte nicht austragen, sondern sie versuchen unter den Teppich zu kehren und denken, da wächst Gras drüber. Aber in Wirklichkeit ist es noch da und es wird einem dann vorgehalten, immer wieder. Manche Leute haben Menschenfurcht, fürchten sich vor anderen Menschen. Dabei sagt die Bibel, was können dir die Menschen tun? Im schlimmsten Fall können sie dich umbringen, aber sie können dir nicht das ewige Leben nehmen. Und Gott sorgt ja für uns. Angst. Ich habe manchmal Angst, wenn zum Beispiel meine Familie unterwegs ist, dann habe ich Angst, dass ihnen ein Unfall passiert oder sie nicht mehr zurückkommen. Da habe ich wenig Vertrauen zu Gott. Was uns allen passieren kann, ist, weil wir hier leben und nicht verfolgt sind, ist, dass wir unser Herz an die Welt verlieren. Das ist auch meine Gefahr. Bei all dem, was man so macht, ja, was man so sieht, Beruf, Geld, einfach der Materialismus, das ist eine Gefahr, die unser Herz leicht besetzt. Häuser können es sein, können Autos sein, kann Schmuck sein, kann alles Mögliche sein, was einfach unser Herz bewegt und was vielleicht sogar unser Leben bestimmt. Ja. Manche richten vielleicht sogar, obwohl sie Gottes Kinder sind oder sein wollen, ihr Leben nach so Dingen aus und glauben, dass sie sie erfüllen können. Überprüft euch einfach. Also bei mir ist das auch eine Gefahr. Man kann sich Götzen machen, andere Götzen, auf die Gott eifersüchtig ist. Man kann auch falsch sein, also auch als Christ kann man falsch sein, glaube ich. Nicht aufrichtig, sondern unehrlich und falsch. Gegenüber Mitmenschen, vielleicht sogar gegenüber Geschwistern. Dass man jemandem die Hand gibt und ihm ins Gesicht lächelt, aber in Wirklichkeit denkt, was für ein Arschloch. Wenn es so ist, dann sollten wir es ausräumen. Uns eine Chance geben, so wie am Anfang, eine Befreiung, so eine neue Chance macht uns leichter und macht den anderen leichter und führt dazu, dass wir einen Schritt mehr auf eine Erweckung vielleicht hingehen. Wenngleich Gott unsere Gemeinde, glaube ich, schon zuletzt auch wirklich gesegnet hat, aber das muss sicher nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wir können auch unehrlich gegenüber dem Staat sein, das geht ganz, oder gegenüber Versicherungen, das geht ganz einfach. Versicherungsbetrug. Also klar, man gibt einen Sachverhalt an, der so nicht passiert ist, um eine Versicherungsleistung zu bekommen, ist Betrug, strafbar auch. Macht man halt so, vielleicht, ich weiß es nicht, fragt euch selber. Oder gegenüber dem Staat, Schwarzgeld, Schwarzarbeit. Es gibt manche Berufe, da ist das möglich, manche, da ist nicht so möglich. Fragt euch einfach, das, was in eurem Leben ist. Sexuelle Unmoral, die war damals sicher extrem, die ist bei uns aber heute auch sicher problematisch, gerade durch das Internet und durch die Möglichkeiten, die es da gibt. Wer ist da gefangen, wie kann ich da frei werden? Und ich möchte an der Stelle eins sagen, man kann nicht sagen, okay, ich bin erkauft und errettet und die Sünden, die bringen mich nicht mehr in die Hölle. Das stimmt schon auch. Aber ich erinnere mich an den Spurgeon. Ich hab die Stelle jetzt nicht mehr gefunden, weil ich zu lange suchen müssen. Der schreibt an einer Stelle in so einem Buch, wir sollen mit der Sünde bis aufs Blut kämpfen. Also der sagt gar nicht, ja, ist nicht so schlimm, errettet wirst du durch den Glauben und die Sünde ist halt da und macht nichts und so. Aber der sagt, nicht unbedingt ich, sondern der sagt, widersteht der Sünde und kämpft gegen die Sünde bis aufs Blut. Also nehmt den Gedanken mal mit, dass wir Sünde, die im Leben ist, nicht einfach so hinnehmen, sondern dass wir wirklich uns dran machen, die zu bekämpfen. Wir alleine können es oft nicht, aber Gott gibt uns die Kraft dazu. Und wenn wir das alleine mit Gott nicht schaffen, dann mit Geschwistern, mit dem Hauskreis, mit einem Vertrauten, notfalls mit einem Seelsorger, notfalls mit Ältesten oder wir haben ein Seelsorgeteam, mit einem geistlichen Vater, einer geistlichen Mutter. Und in dem Zusammenhang nochmal die Konsequenzen, bedenke die Konsequenzen. Auf der anderen Seite der Segen, den Jona da erbracht hat, den der König auch mitbewirkt hat, den Segen, die Errettung der vielen und auf der anderen Seite der Fluch. Wenn ich meiner Verantwortung nicht gerecht werde und wenn ich zum Beispiel als geistlich Verantwortlicher irgendwo in einer Sünde stecke und die nicht loswerde oder sie gar nicht loswerden will. Und noch schlimmer ist es, wenn ich die grundsätzliche Umkehr zu Gott gar nicht gemacht habe. Da kann vielleicht jetzt auch einer oder zwei, hoffentlich keiner hier sein, aber das sage ich an der Stelle auch nochmal. Diese Nineviten waren keine Gläubigen, die in Sünde gefallen waren, sondern die waren Ungläubige in Sünde gefallen und so jemand kann es ja auch geben. Und da ist es noch wichtiger, umzukehren und einfach sich Gott zuzuwenden. Wie der verlorene Sohn zu erkennen, so wie die Nineviten, meine Schuld zu erkennen und zu wissen, dass ich ohne Gott gar nichts bin. Johannes 3 haben wir im Abendmahl gelesen. Da steht das alles drin. Blicke auf Jesus, blicke auf das Kreuz, auf den Erhöhten und du bist errettet. Wisse, dass er für dich gestorben ist und lege deine Schuld einfach bei ihm ab. Verlasse dich auf ihn und du wirst erkauft. Und auch wenn jemand diese Entscheidung, diese grundsätzliche, noch nicht hundertprozentig getroffen hat, dann tut's doch einfach. Es ist so einfach zu sagen, Herr, hier sind meine ganzen Scheißsünden, deck sie mit deinem Blut zu und nimm mich als dein Kind an. Ich will, dass du in meinem Herzen wohnst. Und dann tu das. Und jetzt noch Vers 10, jetzt sind wir doch schon ziemlich weit. Wie reagiert Gott? Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten. Und Gott ließ sich des Unheils gereuen, dass er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Da steht, als er ihre Taten sah, die Umkehr sah, also die Werke sah, die dem Herzensentschluss, der vorangegangen sein muss, entspringen. Die praktische Durchführung der innerlich vollzogenen Umkehr, dann hat er sich's gereuen lassen. Und es erinnert uns an das Gewicht, was unsere Taten eben auch haben. Deswegen war es so bemerkenswert für mich, dass ihr das im Vorspann so gesagt habt, diese Jünger machen und diese Nachfolge und auch nach dem Wort leben wollen, leben können. Also das Gewicht, das unsere Taten haben, das wird oft vernachlässigt und man predigt immer nur gern den Glauben, das ist auch richtig. Aber die Bibel schreibt nicht nur von Glauben, sondern die Bibel spricht auch von Taten. Und ich beweise es euch ganz kurz. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, den hat er sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Jakobus, Matthäus, übrigens Neues Testament, Matthäus 7, Vers 24. Und nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf einen Felsen baut. Jesaja, Altes Testament jetzt, 1, Vers 15 fortfolgende. Eure Neumonde und euer Fasten hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden und ich bin es müde zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich mein Angesicht vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrückten zurecht, schafft Recht der Weisen, führt den Rechtsstreit der Witwe. Jeremia 36 gibt es auch noch eine Stelle, die so ähnlich geht. Also klar, wenn ich nur ein Werk habe, aber kein gutes Motiv oder kein Herz, dann nützt mir das Werk gar nichts. Aber wenn ich ein gutes Motiv habe und wenn ich Glauben habe, dann wünscht sich Gott, dass ich auch dementsprechend lebe. Warum? Weil ich so Segen sein kann. Wisst ihr, wenn ich ein gutes Herz habe, aber nichts sage oder auch nichts Gutes mache, wie soll dann mein Nachbar davon erfahren, dass ich Gottes Kind bin und dass ich errettet bin und er vielleicht noch nicht? Und außerdem mache ich Gott Ehre. Umgekehrt mache ich ihm Unehre. Und drittens wäre ich meiner Verantwortung nicht gerecht. Und viertens kann ich, wenn ich der Verantwortung gerecht werde, Segen sein. Und wunderschön ist dann auch das, was ich schon gelesen habe. Gott sei die Taten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Er ließ sich das Unheil gereuen. Und da schreibt die Kommentierung, und das ist wohl auch richtig, das ist nicht so, dass Gott sagt, okay, da habe ich mich vielleicht vertan, oder mein Entschluss war falsch, oder ich muss nochmal alles überdenken und fange nochmal völlig neu an, der Plan war Mist. So ist es gerade nicht, sondern der Plan und den Entschluss, den er gefasst hatte, der war natürlich richtig. Nur durch diese Umkehr und die Buße hat eine neue Situation eingesetzt, die Gott in seiner Barmherzigkeit berücksichtigen wollte. Und das ist doch die Botschaft für uns, dass wenn wir auf dem Holzweg sind, einfach nur umkehren müssen. Wir müssen nur Buße tun. Und dafür brauche ich auch keinen Pfarrer, dafür brauche ich auch keine Kirche. Das kann ich notfalls im Auto oder unterwegs machen, notfalls am Klo, irgendwo. Einfach Buße zu tun, umkehren. Und dann darf ich mich auf die Barmherzigkeit Gottes stützen. Und da wird das Wesen Gottes offenbar. Er ist nicht ein blindes Schicksal und auch nicht ein toter Götze, sondern er lässt sich des Anblickes und des Schreiens gefährdeter Menschen bewegen. Das war bei Jesus ja auch so. Als er das Volk sah, ist er bewegt gewesen, weil sie keinen Hirten hatten. Und wie viel mehr wird es Gott mit seinen Kindern tun, mit uns? Er fühlt mit dieser Stadt, die er so groß gemacht hat. Und er hat dem Jonah dann auch gesagt, wieso soll ich diese Stadt verderben, so viele Menschen? Er leidet auch mit, auch wenn wir in unserer Sünde irgendwie nicht mehr auswissen, leidet er mit uns, glaube ich, auch. Und er hat ein Herz, und das ist so schön. Und deswegen dürfen wir sagen, zu dem Gott, der die Macht hat, zu retten und zu verderben, dürfen wir Papa sagen. In der Kinderbibel steht es, unser Vater, wir sagen, Jesus sagt, unser Vater im Himmel, in der Kinderbibel steht Papa. Das finde ich so schön. Aber das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren, Gott ist auch konsequent. Und wenn man diese Geschichte von Ninive oder von Assyrien weiter betrachtet, dann dauert es ungefähr 1,5 Jahrhunderte, bis die den Weg der Umkehr wieder verlassen. Also diese Generation nicht mehr. Das waren die erretteten Erkauften. Aber die nächste oder vielleicht auch die übernächste, vielleicht die übernächste. Die nächste könnte ich mir vorstellen, die haben noch da das mitbekommen, aber die übernächste vielleicht nicht mehr. Und die haben den Weg der Gnade und der Umkehr und der Buße verlassen. Mit der Folge, dass Gott diese Stadt doch noch so zerstört hat, dass man nur noch irgendwie Vergrabungsreste finden kann, wenn man tief gräbt. Und das sollte auch uns eine Warnung sein, wenn man zu Gott nicht umkehrt, wenn man nicht Buße tut, wenn man nicht sein Leben Gott schenkt, dann sagt die Bibel einem, dann ist man eben nicht errettet. Das steht auch in Johannes 3, wer Jesus hat, der hat das Leben, wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wenn man dann aus dieser Welt scheidet, dann wird es auch kein Zurück mehr geben. Und deswegen einfach nochmal der Appell an euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn ihr Gottes Kinder seid, seid ihr sozusagen safe, aber dann merzt Sünde aus in eurem Leben, wenn sie da ist. Wenn sie nicht da ist, dann seid Gott dankbar und bittet, dass er euch weiter hilft. Und wenn ihr noch nicht safe seid, weil ihr nicht wisst, dass ihr in Gottes Hand seid, dann erledigt das heute. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, ihr könnt auch gerne auf den Alfred, auf den Daniel oder auf mich zukommen oder irgendjemand anderen, dem ihr vertraut, aber lasst die Gelegenheit nicht verstreichen. Jesus, wir danken dir, Vater, wir danken dir, dass du so bist, wie du bist, Herr, gnädig und barmherzig. Und jeder von uns braucht deine Güte und deine Gnade und deine Barmherzigkeit jeden Tag neu, Herr, weil wir immer wieder hinfallen. Aber ich danke dir, dass du uns nicht dann noch wegtrittst oder in den Staub trittst, sondern dass du uns dann die Hand hinstreckst und uns aufhilfst, Herr. Dafür danke ich dir. Ich danke dir für diese Geschichte, für dein Erbarmen, für deine Bereitschaft zu vergeben, auch schlimmste Sünden zu vergeben, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns die Kraft gibst, Herr, und auch den Willen gibst, auch Sünde, die uns immer wieder anficht, irgendwie aus unserem Leben zu verbannen, Herr. Segne uns bitte als Gemeinde, segne uns als Einzelne und schenke auch, dass wir unserer Verantwortung, Herr, als deine Kinder in unserer Umgebung gerecht werden können. Segne uns bitte. Amen.